Wenn Sie uns live hören, etwa auf UKW 92.4, dann ist es jetzt nicht nur Donnerstag, der 24. November, sondern es ist auch 18.15 Uhr und Sie sind eingeschaltet beim LoRa-Magazin. Der Krieg im Jemen begann vor 1,5 Jahren als Revolte gegen den Präsidenten Hadi und droht vor allem durch das massive Eingreifen Saudi-Arabiens weiter zu eskalieren. Auch von der UNO initiierte Friedensbemühungen sind durch das Einwirken fremder Staaten gescheitert. Mit Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung IMI haben wir dazu ein längeres Interview geführt. Im ersten Teil, den Sie heute hören können, geht es um die Geschichte und die beteiligten Kriegsparteien im Jemen.
Ja, die Entwicklung vom Jemenkrieg ist tatsächlich recht interessant und verworren. Es hat alles angefangen, nachdem es zu großen Protesten im Jahr 2011 gegen den Langzeitpräsidenten Ali Abdullah Saleh kam. Daraufhin wurde er praktisch aus dem Amt gejagt und sein Vize wurde eingesetzt, er wurde auch gewählt. Er war allerdings auch der einzige Kandidat und das ist der Präsident Hadi, der momentan offiziell der Präsident ist. Saleh allerdings hat dann versucht, zusammen mit den Houthis, was eine Rebellengruppe aus dem Norden ist, gegen Hadi vorzugehen, um praktisch wieder an die Macht zu kommen, ihn auch aus dem Amt zu vertreiben. Das sind so grob gesagt die Interessenlagen. Unterstützung kriegt Hadi groß von Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien wiederum erhält viel Unterstützung von Großbritannien und den USA. Und auch von der von Saudi-Arabien geleiteten Koalition, wo verschiedene arabische Länder drin stecken, vor allem Monarchien und auch autoritär regierte Staaten, die auch oft in Abhängigkeit von Saudi-Arabien stehen, so zum Beispiel Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien etc. Also es geht da darum, wer hat die Macht über Jemen. Und man muss dazu sagen, dass es da zu großen Protesten gegen die Regierung kam. Es gibt oft die Lesart, dass es eine Auseinandersetzung ist zwischen Schiiten und Sunniten. Also man sagt, man hat einerseits das sunnitische Saudi-Arabien, was nicht möchte, dass sein eigener Hinterhof vom Iran beeinflusst wird. Weil diese Houthis, diese Rebellengruppen, die sind selber sadistische Schiiten, also eine Unterart von der schiitischen Religionszugehörigkeit. Und da muss man sagen, dass das als Erklärung eigentlich nicht reicht, weil wenn man sich zum Beispiel allein schon Saleh anguckt, hatte er selber von 2004 bis 2010 militärische Operationen gegen die Houthis durchgeführt. Also wie gesagt, diese unterläufigen Konflikte dauern seit längerem an, sowohl im Norden als auch im Süden. Und er selber ist militärisch gegen sie vorgegangen, obwohl er selber sadistisch-schiitisch ist. Also das reicht nicht. Es sind eher wechselnde Loyalitäten, bei der versucht werden, eigene Machtinteressen durchzusetzen und in einem größeren Spektrum geostrategische und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.
Die letzten Wahlen der Präsidenten in Jemen, kann man die als demokratisch bezeichnen?
Ich glaube, das würde niemand tun. Also ich kenne jetzt keine Stimme, die das aufrecht von sich behaupten würde.
Weil ich meine, es ist ja irgendwie auch keine Art, denn so eine Rebellion da zu machen, einfach nur, weil mir der Präsident nicht passt.
Man müsste da vielleicht erstmal über die Houthis sprechen. Und zwar sind sie vor allem eine marginalisierte Gruppe im Norden Jemens, deren Gebiet lange vernachlässigt wurde und denen keine politische Teilhabe zugekommen ist. Das ist so die Ursache von diesen Aufständen, in denen sie auch genau das fordern. Es gibt ähnlich auch im Süden, da gibt es die Südbewegung, da gibt es seit 2009 Aufstände aus ähnlichen Gründen. Und es geht also nicht darum zu sagen, dass man einen Aufstand macht und den Präsidenten aus dem Amt jagt, sondern es sind Proteste, die sich zeitlich überschnitten haben, die dann noch zusammengefallen sind mit den großen Protesten 2011 vom arabischen Frühling, wo auch noch weitere Gruppen gegen die Korruption und gegen die repressive Staatsführung von Saleh auf die Straße gegangen sind. Und dieser Druck hat dann Saudi-Arabien und auch westliche Staaten dazu bewegt, selber Druck auf Saleh auszuüben, der auch persönlich, also die Houthis haben auch sein Haus angegriffen und ihn stark verletzt. Und sie haben Druck auf ihn ausgeübt, dass er ins Exil gehen soll, dass er praktisch seine Macht abgeben soll. Und das hat er dann auch getan. Ich denke, dass sowohl die westlichen Staaten als auch die Golfstaaten ein Interesse daran haben, die Lage im Jemen zu kontrollieren, was ihnen momentan absolut nicht gelingt.
Gibt es eine geopolitische oder geostrategische Bedeutung vom Jemen? Vorhin haben wir gehört, dass die Einkesselung Iran, Jemen, den Saudis nicht gefallen würde.
Ja, absolut. Der Jemen ist der Hinterhof von Saudi-Arabien. Zum einen, zum anderen liegt es an einer strategischen, sehr wichtigen Punkt. Und zwar ist es so, dass Saudi-Arabien von der Sicherheit an verschiedenen Meerengen abhängt, um die Erdölexporte in die verschiedenen Zielländer zu bringen. Das ist einerseits die Meerenge von Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten, also die Meerenge Hormuz. Und das andere ist eben Bab el-Mandab. Das ist die Meerenge, die in das Rote Meer reingeht. Und das liegt an Jemen, Djibouti und Eritrea. Also sie sind abhängig davon. Und es bestehen Pläne, laut einer von WikiLeaks veröffentlichten Depesche eines britischen Diplomaten und auch begründet auf Aussagen von der Sicherheits- und Rechtsberaterin des niederländischen Außenministeriums, Joke Boringa, die sagen, dass sie eben deswegen eine Pipeline bauen wollen, um unabhängig vom Iran zu sein. Und das soll eben durch den Jemen gehen. Das war eine Pipeline, die Saleh abgelehnt hat. Und diese Pipeline soll dafür sorgen, dass Saudi-Arabien einen unabhängigen Zugang zum Indischen Ozean kriegt, was Saudi-Arabien momentan nicht hat. Von daher ist Jemen schon geostrategisch wichtig. Und wenn man sich die Außenpolitik Saudi-Arabiens der letzten Jahre anschaut, in Reaktion auf die Aufstände, kann man beobachten, dass Saudi-Arabien eigentlich nirgends wirklich die Entwicklung oder beziehungsweise das Aufbrechen von autoritären Staatsstrukturen hinnehmen wollte. Also wenn man sich anschaut, wie die Reaktionen waren bei den Protesten in Bahrain, wo Saudi-Arabien Panzer geschickt hat. Wenn man sich anschaut, wie Saudi-Arabien auch Ägypten versucht hat, nicht an Einfluss zu verlieren, passt das auch zu der Reaktion in Jemen. Also man möchte da seinen eigenen Mann praktisch an der Macht haben. Das ist in dem Fall Hadi. Und möchte da nicht an Macht einbüßen. Und was ich auch interessant fand, war, es gab Friedensbemühungen. Es gab sogar eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar war das kurz bevor Saudi-Arabien mit den Luftschlägen angefangen hat. Da gab es laut dem UN-Sondergesandten für den Jemen, Jamal bin Omar, ein Treffen zwischen den 12 rivalisierenden Gruppen im Jemen, zu denen auch die Houthis gehören. Und die standen kurz vor einer Einigung und wollten nämlich den Konflikt beenden. Also es stand kurz vor einer wirklichen Friedensanbahnung. Und der UN-Korrespondent des Wall Street Journals, Joe Loria, der beschrieb auch Details von diesem Abkommen, also von diesem geplanten Abkommen, was leider nie zustande gekommen ist. Und da stand nämlich, dass es mit einhergehen würde mit einer gewissen Machtabgabe des von Saudi-Arabien gestützten Präsidenten Hadi, einem Rückzug der Houthis aus den eroberten Gebieten. Und die Houthis würden jedenfalls im Gegenzug dazu 20% der Parlamentssitze erhalten. Und es gäbe auch noch einen gesetzverankerten Frauenanteil. Das war ein interessanter Versuch. Ich glaube, da hätte es echt beendet werden können. Und da hat Saudi-Arabien beschlossen zu bombardieren. Also das ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass Saudi-Arabien da selber weiter mitsprechen möchte. Um praktisch diese, ich möchte jetzt nicht Demokratisierungsversuche nennen, das ist vielleicht ein großes Wort, aber dass sich da neue Strukturen, neue Dynamiken rausbilden, die Saudi-Arabien nicht kontrolliert, das möchte da momentan von Saudi-Arabien nicht zugelassen werden.
Wie ist denn das Verhalten der UNO in diesem Konflikt, beziehungsweise der EU und eben auch Deutschland natürlich?
Von der EU wurde Anfang des Jahres praktisch die Forderung gestellt an alle EU-Mitglieder, dass man keine weiteren Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien machen soll, eben weil Saudi-Arabien den Jemen nicht nur bombardiert, sondern da auch nachweislich Kriegsverbrechen begangen hat, was mit einhergeht mit unter anderem Bombardierung von Schulen, Hochzeiten, Beerdigungen von ziviler Infrastruktur. Und diese Forderung ist aber nicht bindend. Und am Tag danach war noch Cameron hat dann noch vor einer Rüstungsfirma in England darüber geredet, dass jetzt die Exporte nach Saudi-Arabien gut laufen und weitergeführt werden sollen. Also es ist eine Forderung gewesen, die nicht bindend ist, die nicht verpflichtend ist und die auch als eine solche von vielen Mitgliedstaaten gehandhabt wurde. Deutschland selber ist indirekt beteiligt, indem Deutschland Saudi-Arabien die letzten Jahre hinweg deutlich aufgerüstet hat. Saudi-Arabien gehört zu den größten Waffenkäufern weltweit, also wo die meisten Exporte hinfließen, der größte Waffenimporteur. Und man muss dazu sagen, Deutschland hat sich zwar geweigert, einige Leopard-Panzer zu liefern und auch Schlüsselkomponenten für das Sturmgewehr G36. Allerdings gab es, wenn man sich anschaut, in der ersten Jahreshälfte von 2015 gab es allein Exportlizenzen im Wert von insgesamt mehr als 178 Millionen Euro. Also es ist schon beachtlich. Es gibt vor allen Dingen auch keinen großen Aufschrei gegen die Aktionen, die Saudi-Arabien im Jemen selber durchführt. Und was auch interessant ist, dass große Lieferungen auch von Rheinmetall kommen. Man muss dazu sagen, dass es Rheinmetall Italia ist. Die sitzen auf Sardinien. Und da gab es auch Proteste vor Ort von Friedensaktivisten, Antimilitaristen, Militaristinnen, die da für einen Tag die Zufahrtsstraße zu der Firma gesperrt haben, blockiert haben. Zur UN, da sind auch Bemühungen, dass man für Gespräche einlädt, was oft nicht gut geklappt hat. Was auch interessant ist, dass Ban Ki-moon gesagt hat, dass er Saudi-Arabien aufnehmen wollte in die sogenannte schwarze Liste von Ländern, die Gewalt an Kindern ausüben, beziehungsweise durch den Krieg sterben da ja auch viele Kinder. Und Saudi-Arabien hat dann damit gedroht, dass sie die Zahlungen für die Vereinten Nationen einstellen. Also die Vereinten Nationen selber haben da bislang keine große bedeutende Rolle einnehmen können, wie man es von ihnen wünschen würde.
Wir sprachen. Ich kann mich jetzt gerade nicht hören. Ich hoffe, Sie hören mich. Wir sprachen mit Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung. Weitere Infos unter www.imi-online.de. Möchten aber auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass es weitergeht mit dem Interview morgen im Magazin. Im zweiten Teil sprechen wir dann mit Jacqueline Andres über verschiedene Konfliktlinien des Jemenkrieges und vor allem über mögliche Lösungsansätze.
Lora München auf der